Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Heute, liebe Zuhörer, senden wir den dritten Teil des Vortrags »In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst« von Johannes Hartl. Doch bevor wir das tun, wollen wir uns Gedanken machen über das heutige Hochfest aller Heiligen. Und das ist vielleicht auch notwendig, denn Allerheiligen wird zunehmend überlagert durch das am Vortag begangene Halloween am 31. Oktober. Die aus Amerika importierten Halloween-Partys sind vorchristlichen Ursprungs und für alle, die das nicht wissen, es kommt aus dem keltischen Bereich. Denn für die Kelten endete am 1. November die Herrschaft des Sonnengottes und es begann das Regiment des Totengottes. Auch wir Christen gedenken am 1. November unserer Toten. Für viele ist ja ein Grabbesuch an diesem Tag noch immer ein liebgewonnener Brauch. Aber hinter Allerheiligen steckt noch mehr. Hören Sie dazu jetzt einige Gedanken von Militärpfarrer Stefan Havlik.
Um was geht es am Feiertag Allerheiligen? Viele Menschen unserer Zeit würden wohl sagen, um den Friedhof, um den Gräberbesuch. Diese Antworten sind verständlich, da der Besuch der Gräber am 1. November für viele unserer Zeitgenossen zur Tradition geworden ist. Dennoch hat das Hochfest Allerheiligen mit Friedhof und Gräbern überhaupt nichts zu tun. Ja, wir könnten sogar sagen, Allerheiligen, das ist das Gegenteil des Grabes. Weiß ist die liturgische Farbe, die der Priester bei der Heiligen Messe dieses wunderbaren Hochfestes trägt. Nicht schwarz wie bei einem Requiem oder violett, wie es heute öfters bei Trauergottesdiensten verwendet wird. Weiß, das ist die Farbe der Festfreude, des Lichtes, der Helligkeit. Weiß ist die liturgische Farbe der österlichen Auferstehung. Der Blick von Allerheiligen geht also nicht auf den Friedhof oder gar in das dunkle, feuchte Grab. Der Blick von Allerheiligen ist ein Blick in den Himmel. Manches barocke Deckenfresko prächtiger Kirchen zeigt das. Christus, der Auferstandene, mit der Siegesfahne des Lebens in der Mitte, ihn umgebend eine große, manchmal kaum zählbare Schar von Heiligen. Wer da genau hinschaut, sieht die Vielfalt, modern ausgedrückt, die Bandbreite der Heiligen der Kirche. Da sind Junge und Alte, Männer und Frauen, Ordensleute, Priester, Laien, Adlige, Bauern, Gelehrte und eher einfach strukturierte. Da sehen wir Menschen, die der Umgebung ihrer Zeit wahrhaft eine Herausforderung waren, in ihrem intellektuellen Geist, aber auch in ihrem menschlichen Kantigsein, genauso wie Heilige, die ihren nächsten Zeitlebens auf allen Ebenen ein reiner Gewinn waren. Wir sehen Heilige, die sich bekehrt haben, oft in dramatischer Weise, allen voran der Völkerapostel Paulus. Und wir sehen Heilige, die sich ihre kindliche Frömmigkeit bewahren konnten bis ins hohe Alter. Dieser Blick in den Himmel, hinein in die Gemeinschaft der Heiligen. Er zeigt uns, welcher Schatz des Glaubens diese Heiligen sind. Immer wieder begegnete ich Menschen, die irgendwann in ihrem Glaubensleben ihren Heiligen gefunden hatten. Oft sind das Heilige, die in einer bestimmten Weise der Biografie des Gläubigen ähneln oder die vielleicht ein ganz und gar anderes Leben geführt haben, als das der gläubige Mensch tut und ihn gerade dadurch faszinierten. Ein interessanter Glaubensweg, mich aufzumachen und meinen Heiligen zu finden. Vielleicht ist mein Zugang jetzt wieder ein anderer geworden, wie als Kind oder noch vor einigen Jahren. Wie wird man eigentlich ein Heiliger? Diese Frage höre ich manchmal. Darauf könnte man kirchenrechtlich antworten und einen kleinen Vortrag halten über Heiligsprechungsprozesse und den Vorgang der Kanonisierung. Oder man kann darauf verweisen, welches Wort im Begriff Heiliger zu finden ist. Das Heil. Heil ist etwas, was nur von Gott selber kommen, nur von ihm gemacht werden kann, etwas ganz und gar Gutes und Reines. Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ, wahrhaftig hier zugegen ist, singen wir bei der Anbetung des Allerheiligsten dann also, wenn Christus, wenn Gott selbst, im Sakrament der Eucharistie sichtbar bei uns ist. Ein heiliger Mensch, das ist einer, in dessen Leben das Heilige, der pure Segen, die Reinheit Gottes sichtbar wird. Dass wir alle als Christen zur Heiligkeit berufen sind, Das war ein Grundprogramm des Pontifikats des mittlerweile auch schon heiligen Papstes Johannes Pauls II. Eine starke Ermutigung. Wir, die wir doch immer wieder auch schmerzlich erfahren müssen, wie begrenzt wir sind, sind unser ganzes Leben zur Heiligkeit berufen. Wir sind berufen, Gottes leuchtende Spur in die Dunkelheit dieser Welt zu bringen. Und die Vielfalt der Heiligen zeigt uns, dazu sind wir nie zu jung oder zu alt, zu schwach oder zu ungebildet. Gottes Ruf geht an alle, die Christus folgen wollen. Es gibt keine Stunde, die zu spät wäre, und kein Leben, das zu dunkel wäre, um der Heiligkeit, diesem Licht aus dem Thronsaal Gottes, Raum zu verschaffen. Die Theologie der Kirche lehrt uns auch, es gibt in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen nicht nur Heilige, die wir kennen, deren Namen wir wissen, deren Feste wir feiern. Es gab und gibt auch Heiligkeit im Verborgenen. Um deren Glauben niemand weiß als du, so formuliert ein Hochgebet über Gott und die Menschen, die wir ihm betend anvertrauen. Sicherlich sind in den letzten Jahrtausenden immer wieder Menschen verstorben, deren Namen längst vergessen und deren Gräber längst im Staub der Geschichte verschwunden sind. Entscheidend ist alleine, Gott wusste, Gott weiß um sie. Nichts Gutes und Lichtreiches, das wir tun in dieser Welt, trotz oder vielleicht gerade wegen der Finsternis dieser Zeit, ist vergebens. Das Hochfest aller Heiligen, dessen Liturgie ein Fest der Freude und des Lebens ist, möchte unseren Blick auf das Unvergängliche, in die Ewigkeit, in den Himmel lenken. Schau auf, ruft dieser Tag, schau hinein in die Schar der vielen Heiligen, die Christus umgeben. Das Leben hat den Tod besiegt. So dürfen wir nicht nur an Ostern sagen. Die Freude an unserer Hoffnung lässt uns auch an aller Heiligen jubeln. Halleluja, Christus lebt und mit ihm die Heiligen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Sie hörten soeben das Kirchenlied »Wohl denen, die da wandeln« von Heinrich Schütz. Es sang der Rundfunkchor Berlin in einer Aufnahme aus dem Jahr 2013. Zuvor hat uns Pater Stefan Havlik auf das heutige Fest aller Heiligen eingestimmt. Jetzt aber wollen wir uns wieder mit dem Thema Mission und Neuevangelisierung beschäftigen. Johannes Hartl hat bereits in den ersten beiden Teilen deutlich gemacht, dass es sich dabei nicht um eine Technik handelt, die man erlernen kann, oder dass etwa Strukturveränderungen in der Kirche die Grundlage seien für eine Wendung zum Besseren. Nein, das Wichtigste aus seiner Sicht ist, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Hören Sie heute den dritten und letzten Teil seines gleichnamigen Vortrags von der Divine Renovation Konferenz 2019 in Fulda.
Mein dritter Punkt, normale Sprache. Jetzt kommen wir aus den Höhen der Theologie, jetzt wird es ein bisschen pragmatischer langsam. Ich habe mal den Versuch gemacht, ich sage das überhaupt nicht, ist nicht gegen irgendjemanden gerichtet. Ich habe den Versuch mal gemacht mit einer Reihe von Priesteramtskandidaten, die im Pastoralkurs waren, ob sie mir in einer Minute erklären können, was die Grundbotschaft des Evangeliums ist. In einer Minute. Da kamen alle möglichen Statements raus, aber keines, das ich jetzt so eindeutig dem Evangelium hätte zuordnen können. Aber nein, das stimmt nicht. Aber es war zumindest, man hat gemerkt, dass die Fragestellung komplett, also ungewöhnlich ist. Und ich möchte Sie einladen oder dich einladen, darüber nachzudenken oder mit euren pastoralen Teams mal folgende Übung zu machen. Erkläre das Konzept Sünde in weniger als 30 Sekunden ohne religiösen Wortschatz. Ja, mein Nachbar, also sie ist Iranerin, er ist Serbe, beide jetzt irgendwie nicht großkirchlich so. So, wenn ich mit denen rede, wenn ich mir die im inneren Auge vorstelle, was würden die verstehen? Der Punkt ist, alles, wovon das Evangelium spricht, ist komplett relevant für Menschen von heute, aber wir haben es oft verlernt, normal zu reden. Also es ist einfach, ich mache das manchmal, aber nur, wenn ich Lust drauf habe, deprimiert einen Sonntag zu verbringen. Aber wenn man im Gottesdienst sitzt, einfach mal die Frage stellen, am Ende der Predigt, was war jetzt der Punkt? Ist gefährlich, weil oft hat man das Gefühl, es gibt keinen. So, Leute sind nicht blöd. Leute beschäftigen sich intensiv mit allen möglichen Themen. Wenn sie zwei Frauen oder zwei Männer, meistens zwei Frauen, wenn die reden über den Thermomix zum Beispiel, Die haben keinen Mangel an Wortschatz. Wenn wir dann gefragt werden, ja, und was glaubst du so? War als Kind schon Ministrant und ja. Also, wir dürfen lernen, neu sprachfähig zu werden und müssen das einüben. Das ist einer der Gründe, wo uns Alpha einen so guten Dienst erweist, aber letztendlich, du musst deine eigene Sprache finden. Bibel nehmen, einfach mal lesen und eigene Sprache finden. Wenn wir Wortschatz finden, leiten wir Leute an zu staunen. Dieses Thema Furcht des Herrn nochmal. Menschen sind in ihrer Blase, in ihrer Alltagsblase. Und unser Job als Verkündiger ist es, Menschen in normaler Sprache Wortschatz zu geben, dass sie mehr sehen können, dass sie Kontext herstellen können. Okay, es geht um was Größeres. Wie ist Gott wirklich? Was ist in der Mitte unserer Botschaft? Ich komme zum vierten Punkt. Und der vierte Punkt ist, wenn Sie sich als Pfarrgemeinde oder als einzelne Person anschicken, Leute zu erreichen, die noch nicht kommen, werden Leute kommen, die bislang noch nicht kamen. Und die sind vielleicht anders als ihr klassisches Klientel. Und ich habe jetzt viel gesprochen über die Furcht des Herrn und das Evangelium nicht zu billig machen. Im Johannes Evangelium Kapitel 1 lesen wir, dass Jesus war voll Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit sind bei Jesus in perfekter Balance und nie im Gegensatz. Jesus war radikal gnädig. Er hat sich sogar am wohlsten gefühlt mit den Leuten, deren Leben nicht in Ordnung war, und hat die Wahrheit aber an keiner Stelle kompromittiert. Mein vierter Faktor, den nenne ich radikale Annahme. Das ist bedeutend leichter gesagt als getan, radikale Annahme. Aber das ist leider auch wieder so ein Punkt von mehr sein als tun. Leute spüren, ob sie angenommen sind oder nicht. Und wir müssten das kommunizieren. Also wenn Sie sich anschicken, irgendwas zu tun, sei es ein Alpha-Kurs, sei es ein Jugendwochenende, es gibt ja so viele Konzepte, die funktionieren. Was können Sie tun, dass Leute hören, sehen und spüren, ich darf echt sein hier. Ich darf sein hier. Weil der Punkt ist, Jesus hat die Menschen schon zur Umkehr gerufen, aber auf unterschiedliche Weise. Mit dem Zöllner hat er zum Beispiel einfach mal nur gegessen. Da war gar kein Appell, gar nicht. Und ab jetzt gehst du in die Synagoge. Sondern einfach nur so. Und auf einmal sagt der Zöllner spontan, alles, was ich zu viel genommen habe, zahle ich zurück und ich ändere mein Leben. Jesus sagt, gute Idee. So. Andere hat er sehr klar konfrontiert. Die Frau am Jakobsbrunnen, mit der sie einfach in ein Gespräch gekommen hat, man so angestupst, übrigens, wo ist denn dein Mann? Und sie so, ja, ich habe keinen Mann. Jesus, ja, okay, nette Umschreibung. Eigentlich hast du 5 Männer gehabt, aber okay. Also in Jesus war eine Fähigkeit, menschliche Nähe zuzulassen und auszudrücken, die total, total, total unglaublich ist. Radikale Annahme beginnt, wie wir auf Menschen blicken. Und deswegen habe ich dieses Foto ausgewählt. Menschen spüren Blicke. Wir hatten letztes Jahr eine Konferenz, wo es über Schönheit ging, und ich habe einen Fotografen dort interviewt, der fotografiert nur solche Leute, die total gepierst sind und ganz krass oder so, die sich schneiden und tätowiert sind. Und ich habe ihn gefragt, mal ehrlich, weil das Thema von der Konferenz war schön. Ich habe ihn gefragt, ehrlich, findest du sowas schön? Und er hat gesagt, Janis, ehrlich gesagt, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ob ich es schön finde. Wenn ich das Foto sehe, sehe ich die Angie. So hieß die, das Model. Und ich, was? Wenn Gott dich anschaut, sieht er nicht in erster Linie die Liste, was er gut findet und was er schlecht findet. Er sieht dich. Und jeder von uns sehnt sich nach so einem Blick. Das ist der Blick der Liebe. Du musst mal ein Bibelstudium machen, immer im Neuen Testament, wo steht, Jesus sah ihn an. Das ist höchst interessant, der Blick Jesu. Jesus liegt bei Tisch und da kommt eine Sünderin, was auch immer das heißt. Eine Prostituierte, keine Ahnung. Und alle regen sich auf, dass Jesus sich von der berühren lässt und salben und Zeug. Und dann sagt Jesus, Simon, siehst du diese Frau? Was für eine bescheuerte Frage. Das ist nicht Simon der Blinde, das ist Simon der Pharisäer. Also, Weißt du, die sitzen im Kreis und die macht irgendwas an den Füßen Jesu und sagt, siehst du diese Frau? Ja klar, jeder sieht diese Frau. Simon hat eben nicht die Frau gesehen. Simon hat die Hure gesehen. Siehst du diese Frau? Und das ist gar nicht leicht, diese Mentalität zu kultivieren, wenn du kommst, kommst du als die Person, die du bist. Du kommst als die Person, die du bist. Und wenn du an der Stelle hängst, wenn du an der Stelle hängst, wenn in deinem Leben das passiert, wenn dein, okay, können wir noch drüber reden zu gegebener Zeit, aber du bist erstmal da, du bist einfach da. Menschen sehnen sich danach. Wir sind als Kirche sehr, sehr, sehr schlecht drin. Jesus war berühmt dafür, mit den Fertigsten und Kaputtesten sehr gut umzugehen und gut zu können, die zu mögen. Da war ja was an Jesus, was die angezogen hat. Es war ja nicht, dass die Prostituierte A zu Prostituierter B sagt, hey, da ist dieser neue Wanderrabbi gekommen, den musst du kennenlernen. Der ist so ein knallharter Prediger, der macht dich fertig. Der sagt dir, wie krass schlimm Ehebruch ist und du wirst dich so schuldig und so miserabel fühlen wie noch nie zuvor in deinem Leben. Du musst ihn kennenlernen. Nein, die sind ihm nachgelaufen. Da war was in Jesus, wo Leute, deren Leben nicht okay war, wussten, ich kann da echt hin. Und jetzt kommt's. Ohne dass Jesus die anderen Themen klein gemacht hat. Jesus hat von der Gefahr, verloren zu gehen, gesprochen. Und zwar sehr real. Er hat das Evangelium nicht billig gemacht. Aber in ihm war eine Fähigkeit, Menschen an sich ranzulassen, wo Leute, die fertig waren, das Gefühl hatten, da bin ich sicher. Wie können wir Kirchen, Gemeinden, Gruppen schaffen, wo Leute das nicht nur vom Kopf her hören, sondern spüren, okay, ich habe mein Zeug, ich habe nämlich in echt wirklich mein Zeug. Und du hast in echt auch wirklich dein Zeug. Nur du kennst meins nicht und ich deins nicht, was ein Vorteil ist für uns beide. Aber in echt hat jeder seine Baustellen. Und wer sagt mir, dass deine größer sind als meine oder meine größer als deine? Gott kennt das Herz. Das Evangelium ist nicht, dass wir so perfekt sind. Das Evangelium ist nicht, dass wir alles richtig machen. Das Evangelium ist, dass es einen allmächtigen, herrlichen, wunderbaren, absolut liebevollen Gott gibt, vor dessen Angesicht mein Leben in 1000 Bereichen absolut im Argen ist. Und diese unglaubliche Kluft wird von Gott her überbrückt, indem er Mensch wird und mir seine Hand reicht, seine durchbohrte Hand, zu sagen, ich will dich echt rausziehen aus deinem Zeug. Und ich kann das sogar. Auf Herzensebene, nicht äußerlich. Jesus ist nicht gestorben, dass wir am Sonntagvormittag in die Kirche gehen können. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, dass er wirklich diese Herzensverliese, diese Herzensabgründe, die echten Sachen im Herzen wirklich heilen kann. Das ist Evangelium. Das ist eine unfassbar gute Botschaft. Das ist eine Botschaft für Leute, die Probleme haben. Das ist nicht eine Botschaft für Perfekte. Jesus hat gesagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute an Allerheiligen mit Musik zum Hochfest. Sie hörten den Chor der Mönche der Abtei von Solem in einer Aufnahme aus dem Jahr 1958. Jetzt aber weiter mit dem dritten und letzten Teil des Vortrags »In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst« von Johannes Hartl.
Fünfter Punkt. Ich komme zum Ende, für die letzten zwei brauche ich nicht mehr so lange. Ich habe angefangen mit der Aussage, dass es wirklich steht und fällt mit der Frage, ob wir wirklich dem Evangelium glauben. Es gibt Dinge, die dem Evangelium entgegenstehen. Davon spricht Paulus auch. Er sagt, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch oder wir kämpfen nicht mit den Waffen des Fleisches. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Ich übersetze. Paulus sagt, es gibt Zeug, das verhindert, dass Menschen Gott sehen. Wir stehen in einer Auseinandersetzung. Das Evangelium fällt nicht einfach nur auf offene Herzen, sondern es gibt Gedankengebäude, die wie verhindern wollen, dass Leute Gott sehen. Und Paulus sagt, wir kämpfen aktiv gegen die. Jetzt, wie sieht es denn aus, wenn hier irgendwo in Fulda oder wo auch immer ihr her seid, Menschen sagen, wir machen diesen Schwachsinn nicht mit dieser Verblendung, sondern wir blicken wirklich auf Gott. Wir richten uns wirklich aus nach Gott. Ich glaube, es passiert sowas. Das nenne ich Gebet. Gebet ist ein inneres Ausrichten auf Gott. Und es bleibt nicht ohne Wirkung, weil es das Gegenteil ist von diesem Kreisen um sich selbst seit dem Sündenfall. Ich habe vorher gesagt, dass Gebet nicht alles ist, aber ohne Gebet alles nichts. Wo immer man die Kirche in der Apostelgeschichte sieht, ist sie apostolisch fruchtbar. Die sind ständig am Verkünden, ständig am Wachsen, dann gehen sie wieder dahin und dann das Wort Gottes breitet sich aus und dann passieren Wunder. Und wo immer man die Kirche versammelt sieht in der Apostelgeschichte, betet sie. Als die Jünger zusammen waren und fasteten und beteten, Apostelgeschichte 13. Der Petrus kommt nachts aus dem Gefängnis raus, nachts um 2 oder 3 und findet die Gemeinde bei was? Beim Netflix schauen oder beim Saufgelage oder beim Schlafen? Nein, die sind wach und beten. Die Kirche wird gezeichnet als eine betende Kirche. Ihr Lieben, wenn ihr eine Veranstaltung macht und wollt, dass jeder einen Stuhl hat, auf dem er sitzen kann, dann müsst ihr Stühle stellen. Wenn ihr wollt, dass jeder was zum Essen hat, Nudelsalat und Kuchenbuffet, das sind so die klassischen Sachen. So, ja? Man sät, was man erntet. Man erntet, was man sät. Ja, wenn man will, dass Leute was zum Essen haben, muss man Essen einkaufen. Was muss man denn machen, wenn man will, dass Menschen sich bekehren? Was muss man denn machen, wenn man will, dass Menschen von der gleichen Predigt, die ein anderes Mal verhallt ist, Leute haben gesagt, wow, interessant, auf einmal ins Herz getroffen werden? Ja, der genügt es nicht, Nudelsalat zu machen und Kaffee zu kochen. Es gibt eine Vorbereitung im Gebet, die Festungen zerstört. Es ist töricht im Krieg. Verzeiht, wenn ich in so ein martialisches Beispiel bringe. Aber wenn man versucht, ein Land einzunehmen, muss man erst die Lufthoheit erringen. Wenn man in das Gebiet einmarschiert und die Feinde fliegen drüber und können dich bombardieren, ist echt schlecht. Nützt auch der Stahlhelm nicht viel. Das heißt, erst kommen die Flugzeuge und schauen, dass die Lufthoheit da ist, dann können die Bodentruppen rein. Das Gebet bereitet geistlich vor, es ist töricht. Es ist töricht, in der Verkündigung, im Apostolat, in der Mission, Dinge zu tun, die nicht im Gebet durchgebetet sind. Nicht 2 Stunden Teamtreffen und jetzt betet man noch schnell, nein, durchgebetet. Durchgebetet bedeutet, es gibt im Gebet Erfahrungen, dass man merkt, jetzt ist es an der Zeit. Und egal, welche Vision ihr von heute mitnehmt, es ist keine Technik. Es gibt technische Dinge, die man lernen kann. Aber die Waffen dieser Welt, und zu denen gehört auch Stühle stellen und Konzeptpapiere und Fundraising und eine Homepage bauen, sind wirkungslos auf der geistlichen Ebene. Und es gibt eine geistliche Ebene, die verhindern will, dass Menschen von diesem Evangelium hören. Es gibt reale Widerstände, die müssen konfrontiert werden. Und ich nenne das strategisch beten. Strategisch bedeutet mit einem Ziel, mit einem Fokus und bis zu einem bestimmten Ziel. Das, was man im Apostolat tut, muss im Gebet vorbereitet, begleitet, nachgearbeitet werden. Ich komme zum letzten Punkt und der letzte Punkt heißt einfach machen. Und einfach machen ist deswegen gerade in Deutschland ein fantastisches Prinzip, weil wir in der Regel erstmal nur drüber reden. Und dann reden wir drüber, was andere, die auch schon drüber geredet haben, drüber sagen. Kurt Tucholsky, ein großer Dichter des 20. Jahrhunderts, hat ja so toll über die Deutschen gesagt: Und wenn der Deutsche auch sonst nichts mehr hat, eins hat er immer noch: Bedenken. Ja, und wir erleben es auch, es gibt so viel, egal was du machst, es wird Leute geben, die werden sagen, die selber nie was tun, aber eine Meinung haben. Und deswegen möchte ich ein wunderbares Zitat von einem amerikanischen Präsidenten zitieren. Ich lasse es auf Englisch hier durchlaufen, weil es einfach ein wunderbares Englisch ist, aber ich übersetze es euch. Er sagt, nicht der Kritiker zählt, Nicht der Mann, der zusieht, wie der in der Arena stolpert oder wie irgendjemand, der was tut, es vielleicht hätte besser machen können, sondern der, dem wirklich das Lob gebührt, ist der, der tatsächlich in der Arena läuft, der da tatsächlich sein Gesicht voller Dreck hat, der tatsächlich schwitzt und blutet, der sich total anstrengt, der manchmal einen Irrtum macht, der manchmal hinfällt und immer wieder, weil es einfach keinen Erfolg ohne Irrtum gibt. Aber der das tatsächlich tun will, der Enthusiasmus kennt und Hingabe, der sich für eine große Sache hingibt, der im besten Falle am Schluss den Triumph von einer großen Errungenschaft kennt und im schlimmsten Fall auch mal scheitert, aber wenigstens scheitert er im Versuch, was Großes geschafft zu haben. Und so, dass er nicht einfach nur unter den kalten und kleinmütigen Geistern sitzt, die nur kritisieren können. Mir ist es sehr wichtig, wenn Sie das Thema vertieft interessiert, ich habe auf YouTube einen Vortrag, der heißt Nein zur Entmutigung. Wir leben in einer Entmutigungskultur. Für jede gute Idee gibt es 20 andere, die noch nie was gewagt haben, aber die sagen können, warum das bestimmt nicht funktioniert. Einfach machen. Ich mache seit 20 Jahren oder 25 Jahren irgendwelche Jugendarbeit und evangelistische Sachen. Wenn ich zählen würde, wie viele Leute mir in 25 Jahren schon gesagt haben, was alles nicht funktioniert, warum das garantiert nicht funktioniert und wie man es anders machen sollte, vergiss es. Ich sage nicht, dass wir taub sein sollen für gute Kritik, aber es gibt zwei Arten von Kritik. Es gibt Kritik, die gute, echte Vorschläge macht und Verantwortung übernimmt. Das ist 10% der Kritik. 90% ist Neid, bla bla, von Leuten, die selbst nichts tun. Und egal, was du anfängst, jeder, der was anfängt, wird kritisiert werden. Das ist der Preis von Führung, von Leiterschaft. Das ist der Preis von Innovation. Dass 100 andere Leute, die nichts tun, buhschreien. Das gehört dazu. Das war schon immer so. Deswegen mein 6. Punkt ist, einfach machen. Nicht auf jede Kritik hören, nicht darauf warten, bis jeder applaudiert. Nicht jeder wird applaudieren. Ich möchte euch zum Abschluss in eigener Sache noch einen kurzen Film zeigen. Das ist der Trailer für unsere nächste Mehrkonferenz. Einerseits als Einladung, wenn Sie da kommen wollen. Aber auch nicht nur das, sondern auch, wir haben ein bisschen überlegt, diese Faszination des Glaubens, diese Befreiung, dieses Gott führt in die Freiheit, wie können wir das in eine Sprache und in eine Bildsprache übersetzen, die Menschen von heute verstehen. Also das ist jetzt der didaktische Wert von diesem zweiminütigen Werbeblock. Ich möchte euch dieses Video kurz zeigen. Wir bräuchten Ton. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Es geht um Faszination, es geht um mehr Sein als Tun, um Furcht des Herrn, es geht um normale Sprache, um radikale Annahme, um strategisches Beten, um einfach machen. Und hier kann man noch mehr erfahren, wenn man das will. Herzliche Einladung mal nach Augsburg. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die Aufmerksamkeit, aber in erster Linie einfach ermutigen. Ich möchte Sie ermutigen, weiterzumachen, sich nicht runterziehen, nicht entmutigen zu lassen. Der Herr kann Großes tun mit einfachen, mittelmäßigen Sündern wie dich und mich. Er ist richtig gut. Amen.
Das war Weltkirche aktuell, heute mit dem letzten Teil des Vortrags »In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst« von Johannes Hartl und zuvor einem Impuls von Pater Stefan Havlik zum Fest aller Heiligen. Und mit Musik zu Allerheiligen möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Hören Sie zum Ende unserer Sendung die Incantation pour un jour saint, Opus 64 von Jean Langlais. Es spielt der Komponist höchst selbst in einer Aufnahme aus dem Jahr 1961. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Nickewöhner.